wie können wir uns da auch andere Geschichten erzählen? Und ich bin sicher, dass die Reinigungskraft, die im Wald spazieren geht, da auch eine Geschichte erzählen kann. Und vielleicht braucht sie gar keine Staatsdoktrin dafür.
Welcome to the Labyrinth of Lava. Ist das eigentlich der Grund, weshalb du in dem Stück der Entrepreneur den Figur, also du schreibst den Figuren sozusagen, also eine Szene ist zum Beispiel so geschrieben, dann steht oben zum Beispiel Szene 1 oder Szene 2 und so, dann steht oben, wer da spricht, also wer da in der Szene vorkommt, also zum Beispiel der Entrepreneur mit seiner Tochter. Und dann aber bei den Texten, die dann die Schauspieler sprechen werden, steht ja nicht, wer was sagt, zum Beispiel. Ja? Also das heißt, du lässt sowohl die Regieanweisungen, also zumindest wenn man das so von den klassischen Theaterstücken, die man so kennt, dann steht da kommt er oder setzt sich hin oder hier geht eine Tür auf oder so. Also es gibt dann immer so eine Beschreibung von dem, was in der Szene eventuell passiert. Das lässt du weg. Oder was heißt lässt du weg? Also beschreibst du zumindest nicht. Und du schreibst zum Beispiel nicht, welche Figur was sagt.
Fandst du das verstörend oder hat es dich genervt? Oder fandst du es interessant? Oder du bist ja Spieler.
Ja, genau.
Wusstest du dann immer, wenn du jetzt sagst, ich hätte voll Bock, weiß ja nicht, aber hätte voll Bock, den oder die zu spielen. Also wusstest du dann immer, wo du bist? Oder musstest du dann...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also... Ich finde, darf ich ganz ehrlich sein?
Absolut.
Also so, ich fand so, also irgendwie hast du mir als Spieler, als Spieler, sagen wir mal so, unreflektierter, purer Spieler, der einfach spielen will, hast du mir so ein bisschen dieses genommen, so ein Buch zu lesen und zu sagen, okay, wie groß ist meine Rolle? Was habe ich alles für einen Text? Wie viel darf ich sprechen? Wie viel darf ich nicht sprechen?
Ja.
Hast du mir das ein bisschen weggenommen? Ja, so, weil ich ja dann sozusagen nicht diesen ersten Impuls habe, so, ich habe eine große Rolle, ich habe eine kleine Rolle, ich habe wie viel? So das, also diesen ersten Impuls hast du mir weggenommen. Also das heißt, und das beim Lesen musste ich erstmal so aus diesem Ego rauskommen, um sozusagen zu sagen, warum so, ja?
Das ist aber interessant, Entschuldigung, dass der gerade einhaken, weil bei dem Ganzen, worum es da geht, passt das ja eigentlich.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja, stimmt,
oder?
Genau.
Das ist ja nochmal so was obendrauf.
Ja, das fand ich eben vorhin
auch. Also ich
konnte
das ja so nicht sehen, weil ich, aber aus deiner Sicht jetzt habe ich mir gedacht, ja, okay, das nochmal.
Und wie hast du es gelesen? Wusstest du immer, wo du bist?
Ja, also ich fand es für mich interessant, weil es ist sich fast wie ein Buch gelesen hat, dass ich nicht immer oben drüber gucken musste, wer. Und selbst wenn ich mal einen Moment unsicher war, habe ich weitergelesen, weil ich dachte, mal gucken, vielleicht kommt es irgendwie weiter. Also ich fand das eigentlich sehr schön.
Ja, das war eigentlich auch eine intuitive Entscheidung, die beim Anfang des Schreibens so passiert ist. Manchmal sprudelt es dann so raus, wenn man hat eine Idee oder irgendwie eine Situation vor Augen oder mehrere, die schreiben sich dann so auf und dann kommt sozusagen das wieder an den Text rangehen und dann sozusagen, jetzt müsste ich das schon zuordnen, das versteht das keiner. Und dann einfach mal sagen, wieso, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt wirklich so wenn mir das gelingt, das so genau aufzuschreiben, dass ich da nicht ins Schlingern gerate, sondern vielleicht sogar ein größerer Textfluss entsteht. Mhm. Ich zum Beispiel lese total ungerne Theaterstücke, wo dann immer diese Kapitelchen, Figurennamen davor stehen. Das nervt mich total. Vielleicht ist es auch einfach so eine Entscheidung, weil aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass das dann vielleicht, dass es einen größeren Flow bekommt und dass ich mich schon darauf verlasse, dass die Lesenden wissen, wo sie sind. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht eine angenehme Verwirrung, die vielleicht auch eine was Neues bringt. Und diese Nichtzuordnung oder sozusagen auch die Möglichkeit, ich habe ja zum Beispiel als Dramaturgieassistent am Hamburger Schauspielhaus vor sehr, sehr vielen Jahren, habe ich noch gelernt, in solche Kästchen, Diagramme, das waren so 1 Millimeter auf 1 Millimeter Kästchen, so ein ganzes Stück so mit Buntstiften einzutragen. Und da konntest du dann hergehen und konntest dann sozusagen deine Rolle einsehen und konntest sehen, ich als rote Farbe, ich habe sozusagen so und so viel Zeilen Text. Und der als grüne Farbe hat sonst vielleicht einen. Und dann konntest du das lesen. Wahnsinnige
warum,
Arbeit.
Warum? Wer, ja, wer hat denn das gebraucht? Ja, außer das vielleicht auch, den Spielern.
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach genervt und die wollten mich mal 2-3 Tage loswerden. Okay. Und dann war ich dann in irgendeiner Kammer und habe da dieses Diagramm gemacht. Das hat sich der Regisseur einmal angeguckt. Und, aber das war so alte Schule, also so hat man das früher gemacht.
Wahnsinn, ja, das ist interessant.
Und das fällt ja jetzt, das fällt dann weg und es stellt sich dann wirklich die Frage, und das hat sich die Regie in München auch zunutze gemacht, wie wollen wir das spielen und wollen wir überhaupt einen Protagonisten, der das von vorne bis hinten durchspielt? Oder wollen wir das nicht? Wollen wir vielleicht sogar, dass alle Rollen spielen? Aber so, dass ich trotzdem nicht denjenigen aus den Augen verliere, der da diese alte Rolle aufgibt und in was Neues reinwächst. Und das ist das haben sie sich zunutze gemacht.
Ja, es ist alles.
Da geben ja alle irgendwo eine Rolle auf, ne?
Ja.
Also nicht nur er, sondern es sind ja alle.
Ja, und das Spannende daran ist eben ja auch, was ja so das Leben ja auch so ist, oder? Wir könnten ja alle, ich könnte du sein, du könntest ich sein, du Ach, könntest. Sicher? Ja, irgendwie ja, immer wieder und immer wieder auch nicht, ja, so. Also ja, das finde ich ja das Spannende, also weil es, ja, auf gewissen Ebenen ja, aber natürlich dann auch nicht und immer dieses Spiel zwischen, ja, natürlich sind wir, jeder von uns, auch wirklich sehr individuell und einzigartig und das gibt's einfach nicht mehr anders, ja, also nicht nochmal, so meine ich das. Und das ist ganz klar, das ist es so und nichtsdestotrotz sind wir auch nicht so absolut fremd, ja, so irgendwie sind wir ja dann doch gleich oder
ja,
ähnlich.
Ja, na klar.
Ja, so.
Wobei ich mir das schwer vorstellen konnte, wo ich es jetzt gelesen habe, wenn alle Rollen spielen. Also ich bin gespannt, wie es dann geworden ist, aber weiß ich nicht. Aber ich habe eine ganz andere Frage an Kevin. Der Rat der Räte, sehr spannende Institution in diesem Ganzen. Ist ja so ein bisschen was wie Beirat, Aufsichtsrat. Es gibt 7 Rätinnen und 5 Räte, fand ich sehr interessant, kein Gleichgewicht.
Und eine künstliche Intelligenz.
Und das ist ja das Spannende, dann gibt es diese künstliche Intelligenz. Aber vorweg nochmal, dieser Rat der Räte hat einen Slogan, wir machen jetzt und arbeiten jetzt auf Latein. Und ich habe mich gefragt, warum Latein? Was hat das für einen Sinn?
Ja, ich habe nach einem Ritual gesucht und etwas, was sich so vielleicht vor jeder Sitzung sprechen lässt. Und ja, das ist, ich habe gesucht nach etwas, was irgendwie, was nicht gleich ganz so gefällig oder sloganartig anmutet und wo vielleicht so eine, ja, einfach ein anderer Sound oder eine andere Stimmung entsteht. Und das haben sie übrigens in München gestrichen.
Weil ich habe, warum brauchen die das überhaupt? Also ich habe mich wirklich, um diesen Zusammenhalt hinzukriegen, oder ich habe mich gefragt, warum brauchen die sowas?
Ja, vielleicht brauchen sie es auch nicht. Vielleicht kann da auch jede, ich bin da übrigens nicht so werktreu streng, sondern ich glaube, das muss sich dann jede Aufführung muss dann was finden. Also wie dieser Rat der Räte, auch das ist ja ein Begriff, der ganz verschieden ausgelegt wird, wie Syndikat auch. Bei mir kommt sozusagen eher aus der Rätebewegung. Und aber durch den Gemeinderat, der hier auch ist, und die Klimarätin und so weiter, gibt es sozusagen auch etwas, wo es einerseits anschlussfähig ist, Und wo man aber auch merkt, ah, das ist jetzt vielleicht doch noch mehr als das, was wir gerade kennen.
Ja, richtig,
und genau. Vielleicht noch irgendwie so eine andere Form von einer Demokratisierung in die Breite hinein oder eine größere Rotation und eine größere Transparenz, die damit verbunden wird. Und ich habe einfach so ein Ritual gesucht, also wie die sozusagen so beginnen, so wie wir heute Abend hier mit Toi 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 begonnen haben. Also dass das irgendwie so ein Augenkontakt oder eine Berührung oder irgendwie ein anderer Sound ist, mit dem man sich so gegenseitig immer abholt und dann loslegt.
Ah ja, spannend.
Ist es denn eigentlich so, dass, also ich frage jetzt mal so provokativ, also jetzt eben wegen auch Latein und so, ist es denn eigentlich so, dass, denkst du, dass der Mensch, der ins Theater geht, um es zu genießen und es vielleicht auch zu verstehen, gebildet sein muss? Also oder eine hohe Bildung sogar haben muss, damit er oder sie oder they es verstehen kann,
also ich genießen kann? Ich hoffe, dass es immer alle erreichen kann und wie man das auch von sehr, sehr guten Kinderproduktionen kennt, ist da für die Erwachsenen auch sehr viel dabei. Und es gibt auf vielen Ebenen etwas zu entdecken. Und die eine entdeckt vielleicht das Hannah Arendt-Zitat nicht, aber etwas anderes. Und das würde ich sagen, das ist dann auch das Schöne am Theater. Das ist das, dass der Körper ins Spiel kommt und das Miteinander, die Musik und so viele andere Elemente, ne? Und der Humor und so weiter. Und das ist dann im besten Falle für alle spannend.
Ja, fällt mir nämlich gerade an, wenn du das so sagst. Ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass ich damals an der Schauspielschule pilgerten wir ja immer an die Volksbühne, so. Also Castorf, so war die Zeit, ja, und so. Wir pilgerten immer dahin und so. Und Castorf ist ja, würde ich schon sagen, ein sehr intelligenter, sehr, auch wie er an Stücken rangegangen ist. Er hat ja nicht irgendwie das Stück dann so inszeniert, wie das da stand, sondern hat dann immer irgendwie, wie man so sagte, zertrümmert und hat dann was Eigenes gemacht und so. Also das heißt, eigentlich noch schwerer eigentlich, wenn man so will, zugänglicher gemacht, als es wahrscheinlich geschrieben war, also gerade so die Klassiker und so. Und ich als junger Schauspieler, der da hinging, habe sicher nicht alles verstanden, was da drin steckte an Konzeption und was er sagen wollte. Aber ich merkte, ich war so big. Für mich war das so groß, so groß. Einfach nur Matschke und Hüpchen, genau, also zu sehen, wie die sich da Spielbälle hin und her geschossen haben.
Da war ich auch in der Aufführung. Schöner.
Weißt du, so, da noch nicht. Das war so cool. Das war großartig. Und sicherlich habe ich jetzt auch nicht alles verstanden. Ganz bestimmt nicht sogar, was Castorf oder vielleicht auch Kritiker und die Intellektuellen des Theaters sicherlich dann auch darüber dann berichteten und es natürlich auch toll fanden. Aber es war einfach ein gutes,
absolut,
cooles Theater.
Aber das ist eben nicht intellektuelles Theater nur für Intellektuelle oder für Bildungsbürger. Ich hatte mal, als ich nach Berlin gekommen bin, ein Abo am Berliner Ensemble und bin dann aber auch häufiger in die Volksbühne, weil ich da das Gefühl hatte, dass so viel Affekte, so viel Gefühle, so viel Wut und Trotz und Lebensfreude sich da sozusagen diese auch sehr theoretischen und intellektuellen Diskurse geschnappt haben und die sozusagen umgestülpt haben, also dass da so Energien aufeinander prallt.
Und viel Erotik auch. Weißt du, zum Beispiel, ich merke auch, dass da zum Beispiel, also was ich so krass fand, wie viel in diesem ja wirklich sehr intellektuellen Theater, wenn man so will, auch viel, viel eben Liebe, klar, Liebe, Emotion war, aber eben auch viel Erotik da war, wie ich finde, dass es manchmal im Theater sehr fehlt. So, ja. Also das Spiel damit, sagen wir mal so. Ne? Dieses Spiel damit.
Da gab es jetzt auch dann irgendwann eine Kritik an diesen heteronormativen Geschlechtervorstellungen. Aber Ja, aber absolut. Also das war, es war ein sinnliches Fest. Und aber auch eben viel Stumpfsinn, viel Dada, also viel, viel Blödsinn. Also auch sich sozusagen Freiheiten nehmen, nicht alles verstehen zu müssen. Und das ist irgendwie toll. Und da gibt es aber auch immer wieder so ein, also große Unterschiede bei Leuten. Also manche Zuschauende wollen einfach gerne alles verstehen. Und dann gibt es, ich glaube von Alexander Kluge, diesen Satz, wenn sie alles verstanden haben, ist etwas leer geworden.
Der ist schön.
Mag ich sehr gerne.
Ja, der ist schön. Ja, das stimmt. Ja. Und so ein Stück darf Theater ja auch unterhalten, einfach. Und nicht immer nur Denksportaufgabe für den sein, der da im Publikum sitzt. Und ich glaube, deswegen kann man das gut hinkriegen. Sowohl, also selbst wenn es anspruchsvolle Themen sind, wenn man da so, wie du vorhin gesagt hast, da ist auch Musik drin und da ist Blödsinn drin und alles, dass das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also ich weiß nicht, wie das Stück in München angekommen ist und was da für Menschen
hingehen. Sie war ausverkauft, oder?
Hast du ja, das ist schön.
Ja, schön, ja, super.
Ja, das ist mega, das ist gut. Du hast vorhin, hatten wir, als wir über den Rat der Räte gesprochen haben, gesagt, da ist die KI auch ein der KI-Rat, den gibt es auch, fand ich sehr spannend. Auch die kurze Diskussion zwischen dem, der KI, nee, der ist ein Rat, war keine Rätin, KI-Rat mit dem Entrepreneur, als er der KI sagt, du bist nicht hier, du bist ja nicht da, sondern sag, wenn gefragt wird, bist du auch hier, wie die anderen Räte da auch alle gefragt werden, sag KI, denk mit. Fand ich irgendwie so einen so einen schönen Hinweis darauf, dass es das gibt, aber dass es irgendwie dann doch nicht menschlich werden sollte, darf, ist, wie auch immer. Und mir ist so ein bisschen, als ich das gelesen habe, natürlich ChatGPT in den Kopf gekommen. Und frage mich, was du davon hältst und ob du von ChatGPT auch irgendwas schreiben würdest, wenn du jetzt so ein Thema hast, wo du sagst, oh, da muss ich jetzt aber viel recherchieren, macht es das dann leichter, irgendwie da ein paar Worte eingeben und du kriegst Infos oder ist das nichts für dich, wenn du so im Schreibprozess bist auch?
Ja, ich habe jetzt schon ein paar Versuche gemacht und ich finde, das ist auch lustig. Zum Teil, wenn man jetzt irgendwie sagt, schreibe einen Dialog zwischen Bernd Lindner und Hildegard von Bingen über die Renaturierung des ehemaligen US-Stützpunkts in Mannheim. Ne, also wenn man so Dinge aufeinanderprallen lässt, genau, die nicht sein können, das ist schon komisch. Aber es, es kommt dann sehr schnell auch an die Grenzen, habe ich gemerkt. Und vielleicht kann man das halt also irgendwie kombinieren. Aber ich glaube, dass das immer vermisst werden wird, wenn da nicht Menschen, dass dann die für Menschen schreiben, nicht auch noch bearbeiten. Und, und sozusagen, wenn das nur aus der kalten Maschine kommt, auch wenn die Google-Erfinder und manche andere, die schon für Seelen halten und mit Bewusstsein und so. Aber ich glaube, das muss schon interessant. Ich habe gerade diesen alten Philosophen Günther Anders ausgepackt, der ja schon das atomare Zeitalter sehr, sehr kritisch gesehen hat ab den 1950er Jahren. Und demgemäß sind wir einer Herrschaft der Technik unterworfen, der Technologie. Mhm. Also weil wir eben die Technologie so weit entwickelt haben, dass sie uns selbst auslöschen kann. Ne? Und da geht es bei Anders darum, die Technologie zurückzubauen. Also sie sozusagen eigentlich wieder zu einem Werkzeug zu machen. Und das ist halt die Frage. Das ist ja auch, gibt ja auch dann interessante Fragen an die KI, wo sozusagen die Angst auch des Menschen daraus hervorgeht. Also wirst du uns sozusagen loswerden wollen oder wirst du das machen, was wozu wir dich gerne programmiert haben oder so?
Ja, klar, das ist die große
Frage.
Also, ich finde das ein sehr spannendes Thema, aber was, glaube ich, was du gesagt hast, was, also Fakten, Pragmatismus, alles sowas kommt da ja vor, wenn man so einen Text hat, aber das Poetische, das, die Seele eines Textes, die hast du damit natürlich nicht. Also ich glaube, dafür braucht man jemanden, der das schreibt, wer auch immer, aber das sind ja dann wirklich nur Fakten, die aus den ganzen Bergen, die dahinter liegen, kommen. Mhm. Aber so, was ich auch so schön fand, dieses wirtschaftliche Thema ja eigentlich auch, was zugrunde liegt dem Entrepreneur, aber dass dieser Wald, also die ganze Poetik liegt ja da in allem, was er da im Wald und so, diese Verbindung zu schaffen, das war echt schön. Und das kann die KI nicht.
Es ist heute übrigens, ich muss das ganz kurz reinbringen.
Ja, bitte.
Ich ziehe immer so Karten und diese Woche ziehe ich so Baumkarten, die du mir übrigens geschenkt hast,
ja,
diese
die Baumkarten-Set. Mhm.
Und heute kam die Buche raus. Die Buche ist die Beschützerin der Schrift und die Beschützerin der Bücher. Hm. Krass, wa? Mhm. Ja, manchmal so spirituell passiert da schon noch was. Ich finde das irgendwie voll der Zufall.
Aber die Buche ist auch im Stück, oder?
Ja, die Buche ist...
Die kommt da auch vor,
genau,
ne?
Die Buche, ja. Die Kiefer und
also... Ja, genau, aber die Buche war da auch da drin, ne? Ja, also explizit nochmal als Baum, ja.
Du, Kevin, ich wollte kurz mal zum... Also, weil du bist ja eigentlich ja auch, oder so hast du sogar begonnen, als Regisseur hast du noch begonnen, oder?
Genau, ja.
Genau, und wie kam es dazu, dass du sozusagen dann zum Schreiben dich transformiert hast oder so? Also war das ein schleichender Prozess oder wie kam es, also wie kam diese Wandlung?
Ja, wie kam das? Das kam mit Sicherheit durch Begegnungen wie mit Autor/Regisseuren wie René Polisch, bei dem ich assistiert habe vor 22 Jahren. Mhm. Und das war eine unglaublich inspirierende und wichtige Begegnung. Und dann aber schon auch sozusagen schauen, wie Theater praktiziert wird und zu sagen, ich möchte eigentlich mit der Gegenwart, radikal in der Gegenwart arbeiten und nicht so sehr Klassiker immer neu erzählen. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen und habe dann wie so einen Pakt mit mir geschlossen und habe gesagt, selbst wenn ich es nicht kann, also wenn ich Stücke schreiben nicht kann, ich will es aber trotzdem machen.
Cool.
Ich will es aber einfach versuchen.
Ja, super.
Also ich will es aber versuchen, Spielerinnen mit Material anzubieten. So ging das auch los. Auch mit Texten von Alexander Kluge, der sehr freizügig war. Ich habe da ja am Anfang Collagen gemacht mit Texten von Kluge und der hat uns die auch so überlassen. Und wo wir einfach mit Material arbeiten konnten und auch schauen könnten, was kriegt man in den Mund, in den Körper und was macht irgendwie Spaß auch. Mhm. Und so habe ich angefangen, also mit Materialbergen, da auf dem Tisch sozusagen so Textberge und dann zu schauen, wo haben wir eine Fantasie und was macht Spaß zu spielen. Und, und das hat mir sozusagen immer, ich finde, das hat auch einen hierarchiefreieren Raum erzeugt, als mit so großen klassischen Schwergewichten, wo man immer so ein bisschen devot sich da so randient. Und das taugte mir nichts. Auch als Kind, der ich im Theater war, ich habe über meine Eltern gar keinen Theaterhintergrund oder so. Und die ersten Begegnungen mit Theater waren immer so, ah nee, das ist gar nicht meins. Mhm. Ich habe aber dann so Jobs gemacht als Schüler, habe Programmhefte ausgetragen, habe als Orchesterwart gearbeitet und habe da so als technischer Statist hinten in der Oper Kulissen getragen und alles Mögliche gemacht und habe diesen Apparat so lieben gelernt. Mhm. Also weil das auch so ein gesellschaftlicher Kosmos ist, weil da alle Berufe, alle sich treffen. Mhm. 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 Und dieses Drei-Spaten-Haus in Stuttgart, diese Korridore der Oper, die Unterbühne, ja, das toll, Dach, ja. Der Schnürboden und alles.
Ja, ja,
und wen man da alles trifft. Ja. Und das war für mich so eine Welt.
Ja.
Und ich wollte irgendwie da sein.
Ja, schön.
Ja.
Ist es denn so, entschuldige, wenn ich kurz verfrage, oder ist es denn so, also arbeitest du denn jetzt als Autor zum Beispiel eng mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin zusammen oder natürlich wahrscheinlich unterschiedlich, aber lässt du das dann sein oder guckst du dir das Stück zum Beispiel erst an der Premiere an oder Hauptprobe oder bist du während den Proben immer dabei?
Gibt's alles.
Gibt's alles?
Ja, gibt's alles. Also jetzt... mit Nora Schlocker zum Beispiel in München waren wir sehr viel Lockdown-bedingt spazieren und haben dann ganz viel hier in Kreuzberg am Kanal die frühen Skizzen, die es gab, diskutiert und das war sehr, sehr schön für mich und auch inspirierend, da immer so Feedback zu bekommen von einer sehr, sehr genauen und präzisen Regisseurin. Und das hat mir beim Schreibprozess sehr geholfen. Es gibt aber auch Stücke, die ich auch gut finde, die sozusagen eher so am Schreibtisch entstehen und dann einfach abgegeben werden. Und dann passiert es so, aus welchen Gründen auch immer, dass ich zur Leseprobe komme, meinen Senf dazu gebe und dann erst wieder zur Generalprobe auftauche. Oder auch erst zur Premiere. Das gibt es dann auch. Und das ist manchmal Sachzwängen geschuldet oder das ist manchmal auch den Bedürfnissen der Regie geschuldet. Ist man lieber alleine und so weiter. Gibt aber auch eine größere Anwesenheit. Also das
und was ist dir die Liebste?
Ja, ich finde es eigentlich schon schön, also zum Beispiel bei Schwarzer Block am Gorki-Theater, das ist ja auch ein vielsprachiges Ensemble, die zum Beispiel da mit meiner Auseinandersetzung mit Sozialdemokraten und Kommunisten in den 1920er Jahren und wie die sich mit Nazis geschlagen haben und wer sich mit wem verbündet hat oder eben nicht verbündet hat, und wie der Faschismus hätte verhindert werden können. Das ist jetzt für einen syrischen Geflüchteten, erstmal liegt das nicht so auf der Hand, wenn ich da mit Ernst Thälmann und so weiter Zitaten um die Ecke komme. Da haben wir so eine Close Reading gemacht über 2 Wochen. Und das war ganz toll. Also da auch, weil da konnte ich auch nochmal dann weiterschreiben, das überarbeiten. Und Sebastian Nübling war da sehr offen, mich da so einzuladen, da am Anfang sehr lange dabei zu sein. Und dann, das fühlt sich total gut an. Also weil manchmal ist es so eine Leseprobe, das ist so ganz schnell, geht ganz schnell vorbei. Dann liest man und dann trinkt man Kaffee und redet 2 Sätze und dann ist schon vorbei. Und deswegen ist so eine Woche zusammen zu haben, das ist schon schön. Ist aber luxuriös, ist unüblich. Ne? Mhm. Die Probenzeiten sind ja auch immer kürzer geworden. Ne? Peter Stein hat früher 3 Monate geprobt. Ja. Und heute probt man 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen.
Ja.
Ich habe noch mal eine ganz praktische Frage zu dem Ganzen. Du schreibst ein Stück, was kein Auftragswerk ist, sondern was du von dir aus schreibst.
Machst du selten?
Ja. Okay, das heißt, es ist vorher klar, wer die Regie macht?
Nee,
oder
das
kannst
noch
du das
nicht.
Auch ablehnen?
Das noch nicht. Ja, ich kann, je älter ich werde, immer mehr mitreden oder auf Leute zugehen und das mir wirklich wünschen.
Ja,
okay. Das habe ich die letzten Jahre auch gemacht und waren auch schöne Begegnungen.
Mhm.
Und genau, also da, ja.
Das geht schon. Aber wer beauftragt, also das so, Theater, oder? Oder?
Ja, genau.
Also
das gibt so lange.
Da kommt nicht ein Regisseur und sagt, ich will darüber ein Stück von dir, sondern das ist schon das Theater?
Ja, das ist das Theater, das ist dann der Intendant, das ist mal der Chefdramaturg, das ist mal der irgendwie Hausregisseur oder so. Und genau, und da kommt dann so ein Stückauftrag, da gibt es manchmal auch ein Thema dazu. Mhm. Auch da, je länger man dabei ist, kann Mensch sich das so zurechtlegen und dann wird dann manchmal diskutiert über den Titel und so weiter.
Mhm, mh.
Und genau, also
Kevin?
Ja.
Jetzt wird's spannend.
Na, weil wir jetzt schon fast gegen Schluss sind.
Auch
und wir
schon?
Könnten ja so viel noch, also ich habe,
so
ja, ja, wir
Spaß.
Könnten noch
also
so
dir
viel.
Vielleicht auch. Kevin,
ja, ich komme gerade in Fahrt.
Ja.
Also ich meine, wir können auch weiter, wir können auch den Rahmen sprengen.
Naja,
aber wir vielleicht auch nicht, weil wir jetzt schon so, also es gibt eine Sache.
Ja.
Die jetzt zum Abschluss wir dir gerne noch fragen würden, die wir dich fragen würden. Und zwar hat es ein bisschen mit dem Entrepreneur, zumindest in meiner Auffassung, ein bisschen, also mit dem Thema darin zu tun, nämlich sozusagen die Macht sozusagen nicht einer Elite zu geben, sondern den Arbeitenden, wenn man so will. Wie du vielleicht weißt, ist, also wir haben ja, deswegen machen wir auch diesen Podcast, wir haben ja auch ein Theaterstück geschrieben, nämlich den 2. Akt unserer Trilogie, ist ja ein Theaterstück, eine Theaterperformance für 2 Männer und eine Frau.
Mhm.
Und deswegen machen wir diesen Podcast, weil wir ja uns entschieden haben, weil es ja weißt du ja selber, so unglaublich schwierig ist, an ein Theaterstück, wenn man eben nur dieses eine Theaterstück auch schreibt und wahrscheinlich keine andere weiter mehr schreibt, sondern es ist ja der zweite Teil unserer Trilogie, das auf die Bühne zu bringen. Ja, so, also beziehungsweise ein Haus, eine Offenheit zu haben, dass es mal liest oder irgendwie, dass man da in einer Kooperation kommt. Und jetzt unsere Frage.
Deswegen haben wir erstmal entschieden, wir machen ein Buch draus.
Genau.
So im Rahmen auch der Pandemie und diesen Prozess. Dieses Veröffentlichen eines Buches, eines Theaterstückes als Buch, ein Theatererlebnis im Buch zu haben, mit allen möglichen Tools, die da drin stecken. Deswegen gibt es ja diesen Podcast, da wir den ganzen Prozess
irgendwie dann. Genau so.
Aber Umberto wollte oder? Eigentlich nicht auf das Buch.
Nee, doch, also das machen wir auch. Also es gibt ja zwei Sachen. Christina wollte ja eigentlich fragen, was du eigentlich davon hältst, von so einer Idee, so daraus ein Buch zu machen. Aha. Meine Frage war eine andere, nämlich eine viel konkretere. Nämlich, wie kannst du uns eigentlich helfen, dass wir das auf die Bühne bringen? Ich finde das nur eher so praktisch veranlagt gewesen. Aber ja, einfach nur so mal in den Raum gestellt. Das
lassen wir sozusagen als Frage im Raum stehen.
Nee. Also ich habe nicht so viel, aber ich habe auch in der freien Szene gearbeitet. Und funktioniert es ja über Eigeninitiativen. Da braucht es keine Intendanz, die einen einlädt, kein Auftragswerk. Mhm. Ja, da kommt die Initiative sozusagen aus euch heraus, aus mir
heraus.
Ja,
ja.
Und da gibt es dann Fördergelder, wenn man Glück hat dafür. Und da gibt es dann quasi Spielstätten, die sagen, ja, kriegst du erstmal eine Bescheinigung, hätten wir Lust mit euch zu machen, aber um Kohle müsst ihr euch selber kümmern. Also das ist eigentlich so der Weg, wenn man schon sozusagen, wie man so früher gesagt hat, für die Schublade was geschrieben hat. Mhm. Ne? Und das habe ich schon auch in der Vergangenheit gemacht. Das sind andere Wege und das ist, glaube ich, heute einfacher geworden. Früher war das noch ein bisschen getrennter. Da wurde mir noch gesagt, naja, du bist da so Stadttheater und so. Heute ist das so viel fluider und durchlässiger. Aber das wäre sozusagen eigentlich der Weg, wenn man so einen Stoff hat, ein Stück hat. Weil die Theater, die machen das jetzt ungern, so Sachen. Die wollen das gerne selber in Auftrag geben. Oder es ist eben ein Buch, das bei Thalia oder, weiß nicht, bei Dussmann auf dem Tresen liegt, wo sie sagen, das ist ein Stoff, der ist irgendwie in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Oder das ist der neue Roman von Fatma Aydemir oder von Sheda Kurt. Mhm. Und den nehmen wir uns jetzt mal. Da machen wir eine Bühnenfassung draus. Das ist auch ein Weg.
Also ist Buch gar nicht so verkehrt.
Ja,
Buch ist nicht verkehrt. Nee, das ist sowieso nicht verkehrt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich finde halt, es ist schon so, dass, finde ich, die Theaterwelt oft auch ein Bollwerk ist, in dem man kaum reinkommt. Ja. So, und sehr, also es ist okay, ich meine, es ist so, ich will das gar nicht sagen, aber gerade zum Thema, was wir vorhin ja meinten, auch was ja ein bisschen im Entrepreneur steckt, ja, also das heißt, das entweder bist du halt da reingeboren oder zumindest da hast du dir und dann ist es sehr schwer, sonst so reinzukommen. Aber das ist, ich glaube, wir müssen jetzt auch bald aufhören, weil deine Nachbarin fängt an zu singen.
Singen, ja, gehört.
Das heißt, wir sind zu laut hier.
Nein, sie probt immer gerne, aber wir haben ja jetzt auch ein wunderbar langes Gespräch gehabt, ja. Kevin. Willst du noch irgendwas sagen? Möchtest du uns noch was auf den Weg mitgeben?
ZuhörerInnen?
Auch das, oder was wir nicht gefragt haben, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
Nein. Ich fand es ein ganz schönes Gespräch und bedanke mich sehr herzlich bei euch für die sehr, sehr, sehr guten Fragen. Jetzt höre ich schon den Gesang. Und ich fand das toll. Toll vorbereitet, wenn ich euch jetzt mal so loben darf.
Dankeschön, ja gerne.
Und das hat mich irgendwie jetzt heute so gut abgeholt.
Oh, wie schön. Ja. Das freut uns. Und wir freuen uns, dass du uns hier wirklich so unterstützt hast, auch mit dem allem, was du gesagt hast. Das ist ja auch, das gehört ja dazu, dass auch unser Gast da, und du warst voll und ganz hier, und ganz lieben Dank.
Ich danke dir sehr, Kevin. Vielen Dank für dein Vertrauen. Danke.
Danke euch.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Welcome to the labyrinth of love.